mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ach, was ist das schön, dass ihr bei uns seid. Denn wir haben euch ein tolles Gespräch mitgebracht. Heute mit Ruth Moschner. Clemens, was fällt dir ein zu Ruth Moschner?
Dass die einfach unglaublich erfolgreich ist mit allem, was sie macht.
Ja, und soll ich dir was sagen? Darüber habe ich mit ihr gar nicht gesprochen im Gespräch. Aber wir beide waren in der gleichen Ballettschule, als wir ganz jung waren. Ich bin dann rausgeflogen, weil die zu meiner Mutter gesagt haben, ihre Tochter kriegt einen dicken Hintern. Aber die Ruth, die ist länger dabei geblieben. Und um ehrlich zu sein, ist das für sie heute der Auslöser dafür, warum sie sich in eine bestimmte Richtung entwickelt hat, auch mental, weil sie gesagt hat, das hat sie so fertig gemacht, wie man sie damals behandelt hat in dieser Ballettschule, dass sie heute ja auf einem ganz anderen Trip ist. Darüber werden wir auch sprechen und auch darüber, dass sie es liebt, mit vielen Menschen an einem langen Tisch zu sitzen und zu essen und zu feiern.
Ja, eine Gemeinsamkeit.
Und das ist mir ja schon immer sehr, sehr, sehr sympathisch. Also, diesmal saßen wir nur an einem ganz kleinen Tisch, nur zu zweit, aber es ist ein gutes Gespräch dabei rumgekommen. Hier ist Ruth Moschner bei den Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, hold on to your seat. I have a wonderful Kollege heute hier bei mir in the show. Und eine, die die viel zu erzählen hat. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute da ist. Ruth Moschner!
Hello!
Why so international? Ich dachte, jetzt kommt die J-Lo noch ums Eck oder was?
Ja, klar. Hier. Bist du gar nicht international? Ich frage nur für eine Freundin. Also ich meine, und auch für unsere Werbung, wie wir dann diesen Podcast, dieses Gespräch bewerben, natürlich gnadenlos mit, sie ist in Österreich, auch in Italien und so. Bist du irgendwo schon mal im Ausland aufgetreten?
Ja, aber es hat keinen interessiert.
Sag mal ungefähr, in welche Richtung ging's?
Ich bin teilweise, also zum Glück hat es niemanden interessiert.
Ja. Aber sag mal, hattest du den Ehrgeiz, weil du jetzt gerade drüber sprichst, hattest du den Ehrgeiz, mal wirklich aus Deutschland rauszugehen und in Amerika zum Beispiel Fuß zu fassen, was ja viele unserer Kollegen schon haben?
Du meinst, weil mein Talent hier in Deutschland nicht ausreichend geschätzt und gewürdigt wird?
Ja, du hast so viel zu geben, Hollywood ruft und
genau.
So weiter.
Und Deutschland versteht mich einfach nicht, weißt du, was ich meine?
Ja. Nee, so könnte es heißen in der Pressemeldung.
Genau. Ruth Moschner, die Romy Schneider, der was auch immer. Nein, halt nur deutschsprachiger Raum, nein. Also ich habe ja sehr viel Familie im Ausland tatsächlich. Also ich hätte sogar, ich hätte kostenfreie Wohnmöglichkeiten. In ganz viel amerikanische Familie natürlich und Österreich auch und Frankreich. Ja.
Nein, du bist bist du aber international aufgestellt. Da muss man sagen, es ist fast, bisschen schade, dass du es nicht versucht hast. Aber du hättest nicht den richtigen Namen gehabt für eine amerikanische Karriere.
Ruth. Nein, das ist Ruth ein jüdischer Name. Das funktioniert super in Amerika auf jeden Fall.
Stimmt eigentlich.
Nein, das Lustige ist immer, wenn ich meinen ausländischen Familienmitgliedern versuche zu erklären, was ich tue.
Ja, dann wird's schwer.
Sehr, sehr witzig und die sind auch tatsächlich jetzt, die sind eher so intellektuell bewandert und gucken dann auch nicht so triviales Fernsehen, weil die Formate, die ich mache, sind natürlich auch in Amerika bekannt. Aber letztes Jahr war mein Durchbruch, weil sie kannten Jeopardy. Oh mein Gott!
Yes. Endlich!
And now I am really also anerkannt by my American family.
Die Familie in Amerika. Es ist ja auch schwierig, den Leuten im Ausland verständlich zu machen, was man macht. Ehrlich gesagt, bei meinen Verwandten ist es sogar im Inland schwierig, den verständlich zu machen, womit ich mein Geld verdiene. Wirst du auch nicht immer von deinen Verwandten die lustigen gleichen Sachen gefragt? Wer zwingt dich eigentlich dazu, diese Klamotten anzuziehen? Für mich Topfrage Nummer 1.
Es ist ja immer das Gleiche. Das hat, glaube ich, auch nichts mit Verwandtschaft zu tun, dass es immer um Frisuren, um Make-up, um Kleidung geht natürlich. Und das, was mir ja auch gerne passiert ist, dass man dann von diversen Paketboten gedisst wird, weil die einen natürlich dann an der Haustür nicht so erkennen und dann einfach erwarten, dass man in voller Montur aufmacht.
Ja.
Und dann großartigstes Erlebnis, wirklich von oben bis unten angeguckt und also, sie sehen gar nicht so aus wie im Fernsehen. Ja. Und dann denkst du dir so, ja, was erwartest du, dass ich mir hier 2 Stunden und DHL könnte heute kommen. Eventuell bestelle ich mir meine professionelle Maskenbildung.
Allerdings, glaube ich, hat so ein Mitarbeiter von DHL nicht die leiseste Ahnung, wie lange so eine Vorbereitung dauert. Dann doch irgendwie, wenn man es professionell macht. Weil bei mir
so
ist es inzwischen so, dass die...
Paketzustellung.
Ganz genau. Und dass im Prinzip eigentlich das Make-up länger dauert als die Show. Ja. Also so ist es bei mir. Ja.
Ja.
Ja, aber ich weiß so, also zu mir sagen sie dann immer, schön sie auch mal so zu sehen. Das ist schön. Und einmal ist mir was passiert, da kam ein Typ im Schwimmbad zu mir her und meinte so, und ich lag da halt ungeschminkt und im Badeanzug und ich glaube, er hat sich das Paket Barbara Schöneberger irgendwie geiler vorgestellt oder so. Und dann meinte er, mein Freund hat gerade behauptet, du wärst Barbara Schöneberger.
Oh Gott.
Und nee, oder? Und ich so, ja, da hat er die Wette gewonnen und er, oh, okay. Und ging wieder so zurück. Und ich weiß, er hatte ganz was anderes erwartet. Einen anderen Körper und auch ein anderes Gesicht. Das ist einfach. Also. Es war hart, vor allem für ihn, ehrlich gesagt. Weil ja. Ich will natürlich die Fans auch nicht so enttäuschen.
Ja, nee, ich hatte auch letzte Woche, habe ich auch ein Paket abgeholt und dann meinte, guckt er so auf den Ausweis, guckt mich an und guckt dann nochmal auf den Ausweis so, ah, ist ja interessant. Ist das, das ist eine Namensdopplung. Das ist ja, wenn ich so, was meinen Sie genau mit Namensdopplung? Also nochmal so, guck mir, ach, nichts.
Ich weiß, aber geht's dir nicht selber so? Wenn wir unsere Kollegen im Flugzeug oder in der Bahn oder irgendwo sehen, denke ich mir auch immer erstmal, der sieht aus wie Johannes B. Kerner und dann denke ich mir, ah nee, er ist es auch. Also es ist immer so eine Diskrepanz aus, wie sieht's im Fernsehen aus und wie sieht's in Natur aus?
Ja, oft hilft einfach, wenn sie dann sprechen. Also das ist ja bei mir auch so mein Erkennungsmerkmal, dass ja das, ah, so an der Stimme oder am Lachen erkennt man einen dann, aber an der Optik halt nicht. Ich sehe ja einfach auch jeden Tag anders aus.
Ja, das stimmt also, allerdings wirklich. Daher. Also ich habe es mir jetzt auch gerade angeschaut. Da kannst du jetzt auch niemandem böse sein.
Nein.
Du erzählst viel von Paketboten. Was liefern die denn? Was kriegst du denn geliefert? Thematisch, sage ich mal.
Schminke. Das Publikum.
Sag mal, also was ist drin in den Paketen?
Gott, was habe ich? Ich muss gerade überlegen, was ich da abgeholt habe. Was habe ich da abgeholt? Scheiße. Es war nicht das Alpaka. Man hat so Phasen, wo man dann irgendwie gar nichts bestellt und dann hat man wieder ganz viel bestellt, weil man keine Zeit hatte, in den Laden zu gehen. Und dann weiß man nicht, wann das Alpaka geliefert wurde.
Ich kann dir sagen.
Bücher. Also ich bestelle ganz oft Bücher.
Natürlich.
Weil ich,
ganz viele Bücher.
Ja. Nee, weil ich tatsächlich immer, wenn ich das, was ich lese, ist offensichtlich in den Buchhandlungen nicht vorhanden. Also bei mir wäre tatsächlich eine ums Eck, aber da war ich jetzt schon so oft und dann, ja, das müssen wir bestellen. Und dann ich so, ja gut, dann bestelle ich es einfach direkt, um den Weg zu sparen und so Gedöns. Ja.
Also ich habe jetzt wahnsinnig viel Vorhangstoffe geliefert bekommen, weil ich ja immer Vorhang nähe und Vorhänge nähe. Und ich habe festgestellt, ich habe viele kleine Fensterchen und habe jetzt da ordentlich Zeug verarbeitet. Und für mich nichts Schöneres, wie wenn erst kam die Nähmaschine geliefert und dann die ganzen Stoffrollen hinterher. Und dann saß ich da die ganze Zeit und habe genäht. Kannst du es auch?
Nein, das kann ich. Ich bewundere das sehr. Ich hatte mal eine Nähmaschine und ich habe aufgegeben. Ich bin, was das angeht, ich bin völlig untalentiert. Ich kann das nicht. Ich kann Wände einreißen, ich kann streichen, tapezieren, all das Grobe. Aber wenn es dann um solche anderen Sachen geht. Ich kann backen und da kann ich dann auch bei den Pralinen, bin ich dann auch filigran. Aber so leider Gottes kann ich nichts, was mit Nähen und also so Strickliesel könnte ich vielleicht noch hinkriegen, irgendwie, wenn du mir
aber
zeigst,
also so wie ich nähe, ist es auch grob, kann ich nur sagen.
Das glaube
also
ich nicht.
Nee, aber ich bin jetzt auch keiner, der da, also bei mir ist das auch alles Kraut und Rüben und so, aber ich habe immer so diese ganz romantische Vorstellung, dass dann die Leute irgendwann so sagen, schau mal, das hat die Mama vor 30 Jahren selber genäht oder so, weißt du?
Ja.
So stelle ich mir das vor.
Ja,
das ist irgendwie,
so wird es
weil
doch
ich
auch
eben
sein.
Das heute toll finde, wenn ich sage, das hat meine Mama vor 30 oder 40 Jahren für mich genäht oder gemacht. Das finde ich so schön, dann will ich das unbedingt, dass das so weitergeht. Aber tapezieren stelle ich mir doch viel komplizierter vor.
Nein.
Mit Muster?
Ja, geil. Das ist wie Puzzeln. Du musst halt gucken, dass, dass das gut aufeinander so. Das ist aber ansonsten, das finde ich sehr befriedigend. Also so große Dinge, die man dann sofort sieht, wo man sagt, ah ja, da habe ich was getan, das ist toll, das mag ich.
Interessiert es dich, dein Zuhause, also ist jetzt eine bisschen bescheuerte Frage,
nein,
dein Zuhause schön zu machen? Weil es gibt ja auch Leute, die so sagen, ja, Wohnen ist jetzt nicht so mein oberstes Interesse, ich gebe lieber mehr Geld für Klamotten aus oder für Ferien oder für ein tolles Auto oder irgendwie so.
Doch, also zu Hause ist extrem wichtig. Also ich wohne auch tatsächlich sehr, sehr gerne, aber Ich muss gestehen, dass ich da auch gerne Profis ranlasse, die das besser können als ich, weil mir gefällt so viel. Und ich würde dann so viele unterschiedliche Sachen zusammenkaufen und da ich da nicht so talentiert bin, wie jetzt zum Beispiel Mimi Fiedler zum Beispiel, eine Freundin von mir, die kann verschiedene Stoffe und Muster und Stile miteinander kombinieren, dass es einfach mega geil aussieht. Das sieht so genial aus. Das ist ja auch so, Menschen können das ja auch bei Mode manchmal, wo du denkst so, oh, das sieht unfassbar toll aus. Wenn ich das anziehen würde oder wenn ich das versuchen würde, würde man denken so, okay, ist schon wieder Karneval. Und ich brauche da Richtlinien und ich brauche auch jemanden, der oder die mich da bremst, damit das nicht im kompletten Chaos. Ich liebe Farben, ich liebe bunt, ich liebe Glitzer, ich liebe alles. Und dann mag ich aber natürlich auch dieses schlichte, elegante.
Ich kann mir ungefähr vorstellen, dass sich das im Wohnzimmer zu einem echten Problem auswächst, was du da beschreibst.
Ja, nein, das ist, und deswegen, man muss da auch nicht eitel sein. Es gibt Menschen, die das wirklich besser können als ich. Und da bin ich dann auch wirklich sehr, sehr glücklich.
Und dann kommt wirklich ein Profi zu dir nach Hause, der sagt, also Frau Moschner, ich empfehle Ihnen hier die Bückware auf dem Teppich oder wie ist es, die Auslegeware, und da das, würdest du dann einen Profi anheuern, der das einrichtet oder holst du die Mimi Fiedler ran?
Ja, die Mimi würde das tatsächlich auch für mich machen, aber wir leben ja nicht in derselben Stadt. Aber ich habe ja noch so ein paar andere Damen in meinem Bekanntenkreis, die das lieben, die das sehr, sehr gerne machen und da ganz glücklich sind. Und ich mag dann auch immer, ich mag eigentlich nicht diesen Blick, wenn ich dann Dinge vorschlage und sie dann so gucken, so, interessant, überleg aber mal, vielleicht lieber das.
Aber du nimmst es ja mit Humor.
Ja, was soll ich denn machen? Ja, mein Leben ist bunt. Das ist okay.
Das ist eine gute Entschuldigung für nahezu alles. Wenn du ins Hotel eincheckst, die sind ja auch häufig sehr bunt. Was schreibst du, was du beruflich machst, musste man doch früher immer noch angeben. Ist immer so eine nette Frage, weil ich es lustig finde, wie man sich selber so sieht. Was würdest du schreiben?
Ich musste das noch nie angeben, ehrlich gesagt. Im Hotel?
Ja, manchmal wird man doch so, und da steht doch dann da so Profession oder irgendwie Beruf oder so. Und dann,
im Ausland, klar. Da muss man das manchmal angeben. Was schreibe ich denn da?
Aber im Ausland, wenn man da schreibt TV-Entertainer, dann denken die, geil. Du verarschst die. Ist klar.
Celebrity wäre sehr lustig. Was schreibe ich denn? Was schreibe ich denn? Ich meine, ich bin ja auch Autorin, das ist gut, das versteht dann auch jeder. Und ich glaube, Autorin schreibe ich und Gott, das ist schon so lange her, dass ich das angeben musste.
Inzwischen.
Ich glaube, Autorin und TV. Also TV als Beruf.
Ja, genau. Irgendwas mit Fernsehen. Keiner.
Ja, so. Genau. Ja, so, wie es halt auch so ist. Also genau. Autorin und TV.
Und wie viele Bücher hast du geschrieben? Du hast nämlich echt einige schon.
Da gehen die Meinungen auseinander, wie viele es eigentlich sind. Ich glaube, es sind nur 6. Neulich wurde mir gesagt, es seien mehr.
Aber das könnte man ja jetzt jederzeit mal nachzählen.
Oder? Ich frage nur, wann ich das alles gemacht habe.
Ja, das frage ich mich auch. Vor allem zu allen möglichen Themen.
Ja. Ja, wobei es geht ja letztendlich, eigentlich geht es ja immer um Menschen und um Optimierungen von Situationen und dass es einem selber besser geht und schöner und dass man einfach sich besser fühlt in dieser Welt. So.
Ja. Aber daher. Das ist ja interessant. Hast du das geschrieben, weil du dich selber besser fühlen wolltest in der Welt? Oder hast du es geschrieben, weil du gemerkt hast, da draußen sind viele Leute, die brauchen ein bisschen Anleitung dabei, sich besser zu fühlen?
Ich glaube, dass es beim Schreiben natürlich auch immer viel um einen selber geht, aber ich habe mir darüber ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Also wenn ich schreibe, dann mache ich mir keine Gedanken, sondern dann schreibe ich einfach. Das klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Also man denkt sich, okay, das ist jetzt so die Grundidee, da habe ich jetzt total Bock, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann suche ich mir irgendwie geschützten Raum, am liebsten tatsächlich in London, wo ich meinen Beruf nicht angeben muss.
In London, Gott, dann, da wäre ich auch dann, mal kreativ. Oh. Was hätte ich viele Bücher schreiben können, wenn mir mal einer eine Wohnung in London angeboten hätte.
Das ist so schön. Und sag ich dir, es ist so toll, dass ich in meinem Leben einfach in London schreiben kann. Das finde ich total schön. Ich finde das großartig. Ich mag das.
Und warum in London? Weil alles ist da so teuer. Geh doch nach Oberbayern, nach Niederbayern besser. Da kostet es nichts und da ist es auch schön. Was ist in London anders?
Keine Ahnung, diese Stadt erdet mich sehr und macht mich wahnsinnig kreativ. Warum auch immer das ist, also es gibt ja in der Numerologie, hat mir dann jemand versucht zu erklären, hat London die Zahl 11 und das ist wohl eine Zahl in der Numerologie, die kreative Menschen in ihrem Potenzial dann sich besonders entfalten lässt. Und ich kann das nur bestätigen, ich habe keine Ahnung von Numerologie, aber es klang für mich sehr schlüssig. Und dachte so, ja,
aber das ist ja voll spannend. Ja? Dann lass uns doch mal rausfinden, was Berlin in der Numerologie ist.
Ich glaube, Berlin hat gar keine Zahl, weil da klappt ja gar nichts. Also ich meine, das ist ja einfach.
Berlin hat einen Buchstaben und zwar Z.
Zero.
Ach, das ist ja lustig. Okay. Ah, da muss man also demnächst mal ein bisschen danach auswählen, je nachdem, was man an diesem Ort tun möchte, wie es in der Numerologie ist. Genau.
Nee, ich glaube, du fühlst das auch so. Also kennst du das nicht, dass du, wenn du reist, dass du an Orte kommst, wo du sagst so, boah, hier fühle ich mich total wohl. Hier, keine Ahnung, womit auch immer das zu tun hat, aber man fühlt sich einfach total aufgehoben und zu Hause. Ja. Und es gibt Orte, wo man denkt so, hier möchte ich gerne auch schnell wieder weg und auch nicht unbedingt wieder hin.
Das kann ich gut verstehen. Ja, ich reise ja nicht so viel. Ich fahre immer an die gleichen zwei Orte, ehrlich gesagt.
Echt? Wohin?
Ja.
Also muss jetzt nicht
Schweden, Österreich. Schweden, okay. Österreich. Immer.
Ja, ist auch schön.
Unsere Kinder wissen zum Beispiel nicht, dass es Strände gibt, dass es Italien gibt, dass es Meer gibt, dass es warmes Wasser gibt und so. Haben wir ihnen vorenthalten.
Aber die können doch auch schon lesen.
Nein, nein, nein. Die Bücher verstecken wir. Wo fährst du hin? Also jetzt, du hast mal angenommen, ich könnte mir vorstellen, also du bist ja nicht an Schulferien gebunden. So geht's ja schon mal los. Das heißt, du kannst eigentlich im März sagen, ich würde es mal gerne. Und dann kannst du sechs Wochen verreisen, wenn es dein Kalender zulässt. Dann fährst du wohin, wenn du sechs Wochen frei hast und du kannst dieses Tier aussuchen?
Oh Gott, ganz viele. Ich liebe Reisen grundsätzlich. Meine da, wo ich noch hin will, Liste wird gefühlt immer länger, obwohl ich immer mehr von dieser Welt entdecke, weil Reisen ist, das erweitert meinen Horizont. Ich liebe es, da die Leute kennenzulernen. Ich liebe es, die Gerüche kennenzulernen, das Essen kennenzulernen. Es ist so toll und so. Ich finde das einfach großartig. Also ich könnte eigentlich auch nur auf Reisen sein, weil es einfach so schön ist. Und also die letzte Reise, also Ostsee natürlich auch. Ostsee
ist klar,
liebe
aber
ich
noch nicht
extrem.
Sechs Wochen. Ja.
Auch fünf Jahre. Es ist einfach wunderschön da. Also das wäre jetzt Deutschland. Und ansonsten mein letztes Reiseziel im Januar war, das ist eine sehr einsame Insel auf den Seychellen und der Besitzer hat die Insel in den 70ern gekauft und hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, dass man da ein ursprüngliches Inselerlebnis haben
North
kann.
North, das heißt, Island?
Die andere.
Okay.
Daneben 18 Aldabra-Schildkröten, unter anderem Esmeralda. Und Esmeralda ist eine männliche Schildkröte, die wohl irgendwann mal bei einem Schiffsunglück dann geschwommen ist und dann auf dieser Insel gelandet ist und muss wohl irgendwie fast 200 Jahre sein. Ist allerdings nicht verbrieft. Auf jeden Fall ist Esme sehr, sehr cool. Ansonsten leben da ungefähr 1 Million Rauchseeschwalben und Feenseeschwalben und die, dadurch, dass die den Menschen nicht als natürlichen Feind ansehen, kannst du total nah ran, wenn du vorsichtig bist. Und du bist quasi da geduldet als Gast, aber eigentlich gehört die Insel den Tieren. Man darf nur nicht, Viecher muss man mögen. Also du hast da keine Klimaanlage und so. Also die Hütten sind super, aber halt nach allen Seiten offen. Da besuchte ich auch das ein oder andere.
Erzähl mal, was, Spinnen?
Nee, zum Glück. Spinnen, ich liebe ja Tiere wirklich, aber Spinnen, da bin ich raus. Zum Glück habe ich da noch keine gesehen, aber ja, ich meine, dann guckt einfach mal ein Gecko aus dem Holzbalken deines Bettes oder dann, wenn du hast da auch eine offene Küche, was super schön ist in den Tropen und dann besucht dich da irgendwie ein
Steffen Hensler. Nein. Wie auch immer. Da steckt der Steffen Hensler mal kurz den Kopf da zwischen den Bettbalken das durch.
Okay. Ja, okay. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr nett und man hat die Insel so gut wie immer für sich alleine und das ist sehr schön. Aber ich mag beides. Also ich liebe Großstädte, ich mag so Abenteuergeschichten. Transsibirische Eisenbahn habe ich 2006 gemacht. Das war ein unfassbar tolles Erlebnis. Also durch Mongolei, durch Sibirien, durch Russland, durch China mit dem Zug zu reisen.
Krass, aber da nimmst du ja richtig toll. Viel Zeit dann auch in die Hand. Das kann man ja nicht übers verlängerte Wochenende machen.
Nö, aber also wenn man jetzt die Zugstrecke, ich meine, heute kann man es natürlich nicht machen, aber damals, wenn man die durchgefahren wäre, wäre das in 6 Tagen möglich gewesen. Ach so. Und ich fand einfach die Idee, wirklich anders zu reisen, eben sich nicht in den Flieger zu setzen und ja. dann wirklich in einer komplett anderen Welt zu landen, sondern wirklich den Weg zu erleben, wie sich die Landschaft verändert, fand ich total spannend. Und gerade eben in China, wo du weder Schriftzeichen noch Sprache noch Gestik der Leute verstehst, das macht total viel mit einem selber. Man wird total sensibel und überlegt, wie man sich ausdrückt und wie man sich verständlich macht. Und das war ganz, ganz spannend.
Ja, das glaube ich sofort. Ich habe vorhin mal nachgeschaut und ist mir klar geworden, dass wir zwar eigentlich ziemlich gleichzeitig begonnen haben damals. Mit Krass. Unserer kometenhaften Karriere.
Ja.
Oder? Also ich meine, also mein erster Fernsehtag war 1.1.98. Wann hast du angefangen?
Ja, naja, kommt immer drauf an. Also ich habe mit 4 schon gedreht, aber nicht moderiert, also Moderation. Mhm. Ja, irgendwie, ja, so 97 nach dem Volontariat, dann 97 bin ich nach Berlin, aber ja, doch, kommt ungefähr hin.
Mhm. Aber Volontariat spricht ja schon mal dafür, dass du dich auf den Job in irgendeiner Form vorbereitet hast. Das gilt ja nicht für all unsere Kollegen.
Ja, und ich fand das ganz wichtig und ganz toll. Ich meine, ich habe ja eine Banklehre damals abgebrochen. Das heißt, irgendwie musste ich mit einigermaßen Seriosität für mich selbst auch argumentieren. Und das war super, weil ich weiß, wie man eine Kamera hält. Ich weiß, wie man schneidet. So die ganzen Texte schreiben. Also ich habe am Anfang ja auch für ModeratorInnen geschrieben und Texte verfasst und fand das einfach ganz toll. Also mir hat das auch Spaß gemacht, hinter der Kamera zu arbeiten. Also es war jetzt nicht unbedingt das erste Ziel, dass ich sagte, ja, ich muss jetzt auch unbedingt Unterhaltung von der Kamera machen.
Nee, das finde ich ja eigentlich auch doof, wenn man so sagt, ich will unbedingt zum Fernsehen. Ich finde, das war es bei dir nicht, das war es bei mir tatsächlich auch nicht. Am Ende ist es dann aber so gekommen und mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, mich wundert bis heute, dass wir es irgendwie geschafft haben. Dich auch?
Ja und nein. Also ich finde, dass das, was ich bis heute nicht verstehe, ich glaube, das meinst du auch, was andere Menschen in einem gesehen haben, weil ich hätte das damals nicht. Also ich bin ja wirklich dann durch Zufall in diese Moderation reingeflutscht und der damalige Chef fand das irgendwie unfassbar toll und hat mir dann da diesen Job angeboten. Ich dachte so, Gott, warum eigentlich? Was willst du von mir? Ich finde das gar nicht gut, was ich da mache. Und dann auf der anderen Seite, ich glaube, so diese Beständigkeit hat durchaus was mit Professionalität zu tun, dass man einfach den Job ernst nimmt, sich vorbereitet. Also zumindest ist es jetzt in meinem Fall so, dass ich einfach den Leuten mit Respekt begegne und einfach auch die Arbeit, dadurch, dass ich sie selber auch kenne, wertschätze, was andere für mich tun. Also als Moderatorin bist du ja die Letzte, die ans Set kommt und da drauf gesetzt wird, egal ob die Produzierenden das wollen oder nicht. Und und ich finde, das hat auch eine gewisse Art von Verantwortung, dass man das irgendwie dann nett macht und sich Mühe gibt.
Ja, total. Also Professionalität, ja, okay, man hat es durchgehalten, aber trotzdem, also ich finde, es war jetzt über weite Strecken nicht absehbar. Ich kann es nur für meine Karriere sagen, dass da am Ende wirklich irgendwie was dabei rauskommt, wo man sagt, da schalten jetzt nicht alle Leute irgendwie weg. Also und das ist schon interessant, dass man es dann irgendwie, das ist halt, weil ich glaube, nicht nur die Besten kommen irgendwie weiter, weißt du, sondern ich glaube, es gibt auch ganz viele, die irgendwie trotzdem irgendwie weiterkommen. Und es ist eben auch ganz viel, wie soll ich sagen, irrsinnig viel Zufall und auch viel Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gibt's Menschen, wo du sagen würdest, okay, denen habe ich tatsächlich alles zu verdanken oder viel zu verdanken?
Also ich kann mittlerweile sagen, dass ich einfach mit total geilen Leuten zusammenarbeiten darf.
Also ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Ich mache nur Witze. Geil sind sie. Aber das ist eben das Problem, dann haben sie immer keine Zeit mehr, um was vorzubereiten. Aber geil sind sie. Nein.
Nein, es gibt einfach so Teams, wo ich mir echt denke, das ist super, weil ich weiß, dass sie mit einem ähnlichen Enthusiasmus am Start sind und da richtig Bock haben. Und so dieses, man ist vielleicht nicht unbedingt immer der Beste. Ich finde den Vergleich immer so ein bisschen schwierig, weil ich denke, dass gerade unsere Branche so vielfältig ist und für so viele Menschen Möglichkeiten bietet. Und es muss ja nicht immer nur den einen oder die Beste oder sonst irgendwas geben, sondern der besetzt dann das und die besetzt das und die macht halt das. Ich meine, wir haben, als wir angefangen haben, gab es ja dieses ganze Reality gar nicht. Und nee, das hat sich ja mittlerweile zu einem kompletten Paralleluniversum entwickelt. Ja. Also Reality TV ist
ein Paralleluniversum, in dem ich noch nie zu Besuch war.
So, nein, aber das ist, ich finde, man muss diese Leistung auch tolerieren, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es ist einfach da. Genauso wie eben, was weiß ich, YouTube, Instagram, all diese ja. Menschen, die eben auch auf ihre Art und Weise unterhalten, mag man auch nicht alles gut finden. Ich finde, da bräuchte es durchaus mehr Zensur. Das ist ja irgendwie so immer mein leidiges Thema, eben auch mit der Aktualisierung der Gesetze. Aber ich finde, man hat mittlerweile ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich auszuleben. Und da muss ja. es eben nicht nur eine Person geben, die alles bedient, zum Glück.
Aber es ist ja so, und das fand ich so ein bisschen eigentlich das Schwierige, man hat ja nicht so viele Möglichkeiten und manchmal auch gar nicht die Zeit, alles zu zeigen, was in einem steckt. Und wir zwei haben ja auch, sage ich jetzt mal, wir können ja offen sprechen, relativ sexy die ganze Geschichte begonnen. Ja? Also ich auf allen Vieren irgendwie in der Bildzeitung, das Fräulein Wunder, junge Frauen reden über Sex und Liebe und ich habe denen einfach alles erzählt. Ja, und da muss ich doch sagen, dass ich jetzt im Nachhinein, ich meine, und wir sind ja schon ein bisschen auf dieser sexy Welle geritten, was übrigens ja auch total okay war, weil es war ja auch genau die Zeit dazu, also nicht nur die Zeit in der Branche, sondern vor allem auch die Zeit in unserem Leben dazu, um das zu sein. Übrigens, ich habe versucht, nie aufzuhören, sexy zu sein, du auch nicht.
Ich weiß auch gar nicht, dass du jetzt hier in der Vergangenheitsform sprichst, finde ich auch so ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt.
Entschuldigung.
Aber ich glaube, dass man gar nicht, also man kriegt da natürlich am Anfang so einen Stempel aufgedrückt, aber da, also ich empfinde das ehrlich gesagt auch nicht als, also ist es schlimm, dass man irgendwie große Brüste hat? Ich meine, das ist ja, ich meine, ich kann die mir ja nicht abbinden oder so. Ich meine, das ist übrigens meine meistgestellte Frage. Ob das echt ist oder nicht. Also das scheint wahnsinnig viele Menschen zu beschäftigen.
Immer noch?
Ja, immer
inzwischen
noch.
Finde ich, gibt es ja auch an der eigenen Brust so eine Situation, wo man sagt, jetzt sieht doch wirklich jeder, dass sie echt ist.
Bei deiner vielleicht.
Entschuldigung. Nee, okay, also das, ja, aber ich finde auch, dass wir haben aber, es, ich glaube, die Aufgabe besteht darin, sexy und ich fange hier gerade an und habe keinen Plan, rüber zu retten in still sexy, aber jetzt total wissen, was man tut. Weißt du?
Und ja, das, aber du hattest ich ja glaube, auch immer diese was Zwischenzeit, zu sagen.
Ja,
du?
Aber ich meine trotzdem, also, manchmal hört ja dann einfach gar keiner mehr zu. Also es passiert ja auch.
Ja, aber das passiert dir ja auch, wenn du wahnsinnig schlaue Sachen, da schalten dann auch Leute ab und dann kannst du ein Jackett mit Rollkragenpulli, aber du würdest ja selbst mit Rollkragenpulli und Jackett drüber und noch was sexy aussehen. Also was willst du machen? Ja, natürlich. Ja, ich meine, es lässt sich ja nicht verhindern. Also entweder hat man's oder man hat's nicht.
Ja, das ist ja nett. Aber ich find's interessant, dass wir eigentlich das geschafft haben, uns die diese ganze Nummer so zu strecken. Also ich habe ja auch mich häufig gefragt, hätte ich es auch geschafft, wenn ich weniger auf sexy gemacht hätte am Anfang. Und weil ich dann auch immer mit auf meine blonden Haare, ja du mit deinen blonden Haaren, sag ich ja, meinst du nicht, ich hätte es auch geschafft, wenn ich dunkle Haare gehabt hätte und so. Also es ist ja, ich glaube, es war schon auch die Herangehensweise, dass man übrigens auch, finde ich, in dem Alter, in dem wir angefangen haben, das Gefühl hatte, es kann einem eigentlich gar nichts passieren.
Nee, das hatte ich nicht. Also es war bei mir tatsächlich wirklich eher so, dass man sich gewundert hat, dass die Leute danach nochmal angerufen haben, weil man eben dann doch in Momenten nicht so an sich geglaubt hat. Aber ich glaube durchaus, klar, also ich meine, aber wenn du die langen blonden Locken nun mal hast und ja. die wunderschöne Figur, es wäre doch albern, es nicht zu nutzen. Ja. Also warum? Warum sollte man es nicht nutzen? Also ja. es ist, natürlich ist es kein Nachteil, aber also keine Ahnung, leg doch alles auf den Tisch, was du hast. Also,
ja, habe ich auch gemacht. Und manchmal gar nicht abgewartet, dass jemand danach fragt. Und das, dann war es immer am besten.
Ja,
so,
absolut.
Jetzt spiele ich ein Spiel mit dir. Jetzt spiele ich ein Spiel mit dir. Pass auf. Liebe Ruth, liebe Barbara, wir haben mal wieder Tage mit der Recherche zu Ruth verbracht. Lüge, kann ich dir sagen, wenn meine Redaktion das schreibt. Und gefunden haben wir ein Interview von 2002, in dem du sagst, dass du Männer nur benutzt. Mittlerweile, oh, von 2002.
Geil.
Fantastisch, ja. Da war das Internet noch gar nicht erfunden, aber das, sie haben es rausgekruschelt. Mhm. Mittlerweile bist du in festen Händen, aber Männer kann man immer noch gut gebrauchen. Deswegen spielt ihr zwei, benutz mich. Wir haben euch Zettel mit prominenten Männern vorbereitet. Bitte zieht immer einen Namen und sagt uns, wozu ihr diesen Mann benutzen wollt. Oh, gutes Spiel, I like it. Sie sind so vielfältig einsetzbar.
Darf ich kurz was richtig stellen? Da ging es tatsächlich um meine Sexualisierung des Mannes. Nicht das Fragenaufkommen.
Nee,
dass ich sie übrigens zum Putzen oder andere Dinge zum Kochen benutzt hätte.
Nein, auf keinen Fall. Jeder, der schon mal geputzt und gekocht hat, weiß, da ist man doch immer besser bedient, wenn man auf keinen Fall männliche Hilfe dazu holt. Aber es gibt eben Bereiche, da sind sie ja durchaus, nicht im Weg. Und genau über die reden wir jetzt. Ziehen wir erstmal einen Namen. Der erste Name, den ich dir ziehe, ist Jan Hofer. Wofür möchtest du Jan Hofer mal so richtig durchbenutzen?
Oh mein Gott, nein.
Tja, irgendwas musst du finden.
Oh Gott.
Was kann denn Jan Hofer?
Jan ist mein Wer wird Millionär-Joker, der an dem Tag, an dem ich bei Wer wird Millionär war, leider keine Zeit hatte. Aber Jan ist der Mr. Superbrain, wenn ich. Und Jan ist super, wenn du technische Fragen hast. Jan ist ein absolut, er ist eigentlich in seinem Herzen ein Digital Native. Er ist unfassbar. Jan,
also das heißt, du würdest dir
dafür verantwortlich, dass ich mir mein erstes Smartphone gekauft habe.
Ja, ist ja irre. Ja. Aber darf ich ganz kurz fragen, bei welcher Gelegenheit ihr euch so über technische Details austauschen konntet?
Also wir haben ja 3 Jahre zusammengearbeitet bei Riverboot und sind nach wie vor in engem Kontakt. Wir gehen zusammen Kaffee trinken, wir telefonieren stundenlang. Und mit Jan Hofer kann man übrigens sehr gut über Trash-TV sprechen.
Ja, das glaube ich.
Der ein totaler Trash-Junkie ist. Der ist super. Also Jan ist ein ganz, ganz toller Kollege, den mag ich total.
Okay, also wenn ihr zu Hause Probleme mit eurer Apple-ID habt oder so, dann ruft doch einfach mal Jan Hofer an. Der hat viel Zeit und kennt sich wirklich gut aus. So, ich ziehe mir Kurt Krömer.
Okay,
Ich überlege auch mal. Wofür würdest du den benutzen?
Oh, da fällt mir.
Sex war bisher noch nicht dabei, gell? Nee. Kurt. Weißt du, ich würde mich gerne morgens von Kurt wecken lassen mit dieser Berliner Schnauze. Dafür würde ich den benutzen als Wecker.
Ja.
Und zwar, er müsste noch nicht mal physisch anwesend sein im Schlafzimmer. Aber es wäre schön, wenn er sich morgens per Apparat, wie auch immer der aussieht, der am Bett festgeschnallt ist, melden würde und der würde sagen, ey, Baba, alte Hucke und so weiter. Bitte jetzt, verstehst du selber, raus und so.
Das danach kann er gefallen. Mich anrufen. Ja, finde ich gut. Das ist sehr lustig, dass wir Schwierigkeiten mit Kurt Krömer haben für die Benutzungsportfolio.
Ja, also, ich finde, es ist so entlastend, wenn man nicht mit jedem Mann schlafen will. Findest du nicht?
Um Gottes Willen, das ist, definitiv.
Ja. Okay. Elias Mbarek.
Oh, ja.
Dein Typ?
Auch mit dem möchte ich nicht schlafen.
Ich auch nicht. Ich mache den kaputt, glaube ich.
Ich kenne mich zu wenig mit Elias Mbarek.
Habe ich das gesagt?
Nein. Also
Elias, verzeih mir, aber ich würde dich einfach im Eifer des Gefechts würde ich dich kaputt machen, wenn du dich einmal auf den draufsetzt.
Also ist es so, dass du einen Typen siehst und dann denkst, so würde ich den zerstören oder nicht? Ernsthaft?
Ich denke ehrlich gesagt meistens darüber nach, würde der mich zerstören. Nee, aber also man sieht doch zumindest gleich, würde das jetzt richtig gut funktionieren oder wäre es eher so, dass ich die ganze Zeit Angst hätte, mich mit vollem Gewicht auf ihn zu setzen. Verstehst du?
Mhm. Ich habe sehr viele Bilder in diesem Podcast, um ehrlich zu sein.
Aber für Elias, den könnte man schon mal warte mal, was könnte man mit dem machen? Mit dem würde ich so Capri, da würde ich mich so richtig mal so hingeben. So, da würde ich so sagen, komm, dann nehmen wir jetzt aber auch den Cabrio, das Oldtimer Cabrio und dann fahren wir in Nizza an der Croisette entlang und ich auf dem Beifahrersitz. Oder noch besser, ich auf dem Fahrersitz und er auf dem Beifahrersitz.
Ich meine, gut, das ist ja eine Fantasie, ne? Ich habe immer total Sorge, dass dann solche Leute dann in Realität ganz anders sind. Und dass sie im Schwimmbad dann plötzlich komplett anders aussehen, auch im Badeanzug. Weißt du, was ich meine?
Die Angst hat er ja bei uns
vor,
auch.
Aber das...
Nein. Elias,
der Hall-Effekt.
Aber der ist dir doch schon begegnet, der Elias Mbarek.
Nee, also nicht bewusst. Also vielleicht ist er mir im Schwimmbad nicht aufgefallen, weil er anders aussah.
Mein Gott.
Ich müsste vielleicht
Peter
mal ein Paket. Oh, Peter Klöppel. Weil Peter Klöppel hätte ich das Bedürfnis, den mal so richtig aus der Fassung zu bringen. Nicht sexuell.
Nee.
Weder ein Grinsen schon wieder. Mhm. Aber einfach so, der ist immer so gefasst und so trocken. Und selbst wenn jetzt wollte ich schon sagen, Ursula von der Leyen.
Ursula von der Gröben. Mir fällt sie auch gerade ein. Ulrike. Das Wetter, der Sport mit Ursula von der Gröben. Und dann sagt sie, ja Peter, Ulrike, beim Basketball ist wieder jede Menge los. Ja. Und möchtest du Ursula sein?
Und Ulrike, ich finde, die ist so lustig, ne? Die ist immer so locker, so.
Ja.
Und Peter Klöppel ist dann immer so wahnsinnig seriös und ich denke, jetzt lach doch mal. So. Und dass man den mal so anpiekt von der Seite und sagt so, Mensch, Peter,
ne? Peter. Wie sieht's aus?
Wie sieht's aus?
Also das geht auch bei mir in die Richtung, dass ich sage, also mit dem Peter Klöppel würde ich mal Abendessen gehen.
Mhm.
Und dann mal hören. Einfach, was er so zu erzählen hat.
Auf eine Schale Kichererbsen, ja.
So, komm, einen ziehen wir uns noch. Oh nee, der ist lang.
Den hast du jetzt weggeschmissen?
Thorsten Sträter. Aber ich will es noch plakativer. Ich will noch Sex aus dir rauskitzeln.
Gar nicht Thorsten Sträter.
Statt Günther Jauch, ich hab ein Gefühl
für
dich.
Ganz viele meiner Freundinnen würden sich die linke Hand abhacken, um mit Thorsten Sträter Geschlechtsverkehr zu haben.
Ehrlich? Das ist, glaube ich, dem Thorsten wurscht, wenn die keine linke Hand mehr hat. Der kann sich auch nicht die rechte abhacken, weil der mag, glaube ich, am liebsten, wenn man alles mit dem Mund macht.
Ich hab ihm das auch mal gesagt und er war sehr irritiert, um ehrlich zu sein. Als würde er das zum ersten Mal hören. Aber ich finde, er hat schon eine gewisse Erotik. Ich bin, was Sex angeht, bin ich, was Prominenz angeht, echt relativ resistent.
Ich merk's schon. Aber hast du nicht mal zwischendurch eingetroffen, wo du gesagt hast, den finde ich jetzt ausnahmsweise mal richtig gut?
Wenn man sie kennenlernt, meistens nicht mehr so.
Warum? Harmlos.
Nee, nicht harmlos, aber oft ist da ja auch so eine gewisse Art von Unselbstständigkeit ich finde, die meisten, also gerade so Comedy oder so, haben scheinbar irgendwie immer so eine Last mit sich rumzutragen.
Mm. Okay, verstehe. Ja, klar. Also bei vielen, sage ich mal, Comedians kommt ja auch die Lustigkeit aus der Tragik erstmal her. Und so. Und da sind viele Komplexe, die dann natürlich, und die betreust du dann. Natürlich.
Nee, das möchte ich nicht. Also das möchte ich einfach nicht. Das finde ich dann auch einfach nicht mehr sexy.
Ja, stimmt. Ich finde, so ein Mann, der so selbstbewusst zur Tür reinkommt und einfach sagt, hallo, hier bin ich. Wir müssen aber nicht die ganze Zeit über mich reden, sondern ich frage auch mal die Frau was vielleicht. Mhm. Das, wenn das jemals passiert wäre.
Ja. So, fällt mir kein Kollege ein.
Nee. Und kennst du es auch manchmal, dass man bei so Essen irgendwo sitzt und dann sitzt man 2,5 Stunden neben einem Mann, muss jetzt gar nicht Fernsehbranche sein, gar nicht, egal welcher Mann. Mhm. Und wenn der Erfolg los ist, erzählt er dir, dass er eigentlich super toll ist und das jetzt gerade, aber eigentlich super. Und wenn er erfolgreich ist, dann ist noch viel schlimmer, dann ist er gar nicht mehr zu stoppen. Und dann schaffen die es ja manchmal 2,5 Stunden mit dir zu reden als Frau und dir nicht eine einzige Frage zu stellen.
Ja, das kenne ich. Total. Woher kommt das? Ja, als wäre es ein Vorstellungsgespräch. Ist das ein Vorstellungsgespräch? Verpasse ich da irgendwas? Ist das so eine Art Vorspiel? Ich weiß es nicht. Wenn man so lange in einer Beziehung ist, vielleicht trifft man irgendwie gewisse Signale einfach nicht. Also kennst du das auch, wenn dann so Männer, die du von früher kanntest, zu dir kommen und dann sagen, boah, ich war früher so wahnsinnig verliebt in dich.
Aha.
Wo du dann denkst, ja, ich habe es aber einfach überhaupt nicht mitbekommen.
Was machen wir denn jetzt? Passiert. Ich habe es in der Regel eigentlich schon mitgekriegt. Na, auch nicht immer. Man hatte auch echt gut zu tun, sag ich mal, als junge Frau. Mein Gott, man konnte sich ja auch nicht um jeden Einzelfall kümmern.
Das ist, ja, eben. Wir sind ja auch nicht irgendwie bei der Charity, weißt du?
Nee, ganz genau. So, warte mal, hier. Am Pralinenessen erkennt man die Menschen, hast du letztens mal in einem Interview gesagt.
Ja.
Jetzt frage ich mich, wie muss ein Mann Pralinen essen, damit er von dir in den Recall kommt?
Ich finde Pralinen ab und Durchbeißer ganz gut, weil, also wenn jetzt ein Mensch die Praline komplett direkt in den Mund macht, dann ist das mutig, weil es kann ja auch irgendwie was drin sein, was irgendwie ekelhaft ist und dann muss man da durch. Könnte man im Zweifel ausspucken, wäre aber dann sehr unhöflich. Aber ich finde, wenn man so abbeißt und erstmal guckt, was das so ist, dann interpretiere ich da Genuss rein, bisschen vorsichtig sein, aber das könnte eher was fürs Langfristige sein.
Auf jeden Fall
war das schon eine gute Freundschaft. Ja.
Also da sieht man schon mal, wie unterschiedlich wir an die Sache rangehen. Ich persönlich hätte immer den genommen, der das Ding gleich sofort ganz in den Mund steckt, runterschluckt und sich denkt, geht schon. Und wenn diese ekelhafte rosane Alkoholfüllung da drin ist, ich werde mit allem fertig. Das ist doch das, was ich von einem Mann haben will, dass er es nimmt, wie es kommt. Abbeißen, genießen, ist doch alles. Ja, und wie ist es dann so? Meine Mutter zum Beispiel, die ist Pralinenesser-Typ, anlecken und zurück in die Packung legen. Ist meins, sagt sie. Anlecken und wieder zurücklegen, um zu zeigen, hier geht bitte keiner mehr ran. Esse ich später.
Aber woran sieht man dann ihre Leckspuren?
Nee, aber einfach nur so, man merkt sich dann, dass genau das liegt auf A1, B5. Verstehst du? So wie bei Schiffe versenken. Hm. Irgendwie.
Das habe ich noch nie gehört, dass Leute wirklich ernsthaft die Pralinen anlecken.
Ja, und dann wieder zurücklegen. Das ist meins, bitte. Weil sie manchmal dann nicht so schnell viel essen kann, wie sie es gerne würde. Du hast ein Pralinenbuch damals gemacht, kann ich mich noch erinnern. Und da habe ich mich echt, also da war ich echt beeindruckt, weil ich finde, ich traue mich an alles ran. Aber Pralinen ist mir nach wie vor, ehrlich gesagt, also fast ein bisschen so wie beim, wie kommt das Schiff in die Flasche? Weißt du, kennst du das? Bei diesen manchen Exponaten frage ich mich, wie kommt die Füllung in die Praline? Und jetzt kommst du.
Du machst ja erst die Füllung und dann machst du quasi die Schokoladenhülle. Oder du spritzt es rein. Also es gibt ja mehrere. Du kannst erst den Hohlkörper machen, je nachdem wie flüssig deine Füllung ist, machst du erst den Hohlkörper und spritzt dann die Füllung rein. Oder du machst eine Ganache, also so eine Schokoladencreme in unterschiedlichen Geschmackssorten, lässt die erkalten und dann kannst du sie nochmal kuvertüren.
Verstehe. Also ich wäre interessiert an der Schokohülle, die man dann, da macht man dann die eine Hälfte, dann klebt man die andere Hälfte drauf und dann spritzt man da was rein.
Manche lecken sie auch an, damit sie klebt.
Schön so zusammenkleben. Ja, tatsächlich. Ja.
Oh, Schokolade ist so ein geiles Arbeitsmaterial. Das sind so Schokolade, sind meine Vorhänge, wie in deinem Leben.
Du hast doch gerade gesagt, du bist fürs Grobe nur zuständig. Und jetzt fummelst du da mit so einer kleinen Spritze an den Pralinen rum.
Ja, das ist aber was anderes, weil es riecht so wahnsinnig gut. Geschmolzene Schokolade ist einfach der beste Geruch der Welt. Warme Schokolade könnte ich trinken. Es ist einfach, es riecht gut. Man muss ein bisschen sensibel sein, um mit dem Material richtig umgehen zu können. Es ist toll. Es beruhigt mich total. Das kann ich auch nachts um zwei machen, wenn ich irgendwie angenervt bin von irgendwas.
Wann bist du genervt von was? Was könnte dich nerven?
Wenn einfach zu viel ist und gibt ja dann so Phasen, wo dann irgendwie so gar nichts klappt oder alles so wahnsinnig anstrengend ist, weil sich Prozesse verzögern und dass man macht ja immer nicht nur eine Sache auf einmal, sondern irgendwie meistens so Parallelsachen und wenn dann alles nicht klappt und man so viele Sachen verschieben muss und dann das noch und dies noch und jenes, dann brauche ich Beruhigung und dann hilft Schokolade.
Ist lustig. Also viele unserer Hörer sehen dich jetzt unterm Schokobrunnen liegen.
Oh Gott, wie geil.
Ja!
Ich habe auch schon ernsthaft drüber nachgedacht, so ein Schokobrunnen, aber diese für den Hausgebrauch, die sind wohl nicht so gut. Ich habe da schon Erkundigungen eingeholt und das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn.
Also wenn, dann will ich so ein Ding haben, wie es wahrscheinlich, ich stelle mir vor, in Dubai in so einem Hotel steht. Ja, da ist ja ständig Brunnen. Da gibt es Champagnerbrunnen, Schokobrunnen, Spermabrunnen. Na wobei, Dubai vielleicht nicht. Aber wie auch immer. Also da stelle ich mir vor, könntest du auf deine Kosten kommen.
Ja, aber da hat ja dann jeder seinen Rüssel reingehängt. Möchte man ja dann auch nicht.
Hast du recht. Dein Hobby sind abgelaufene Lebensmittel, hast du, glaube ich, in dem gleichen Interview gesagt. Da wollte ich jetzt nochmal kurz nachhören. Ich finde, das hat Erklärungsbedarf.
Nein, also Lebensmittel retten finde ich total toll. Also erstens spart man Kohle und zweitens gibt es einem ein gutes Gefühl, dass man einfach sagt, hey cool, das läuft morgen ab, das würde sonst weggeworfen werden und dann kaufe ich das und dann, das ist ja noch gut.
Also das ist ein bisschen wie ein Kind adoptieren. Man kauft die abgelaufene Sahne.
Naja. Naja.
Ich habe diese Sahne gerettet. Sie wohnt jetzt bei mir. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Und zum Beispiel, was für mich wirklich, also ich habe ein Ferienhaus. Und wenn ich von diesem Ferienhaus wieder abreise, dann bleiben mir zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder ich versuche all das, was noch in meinem Kühlschrank ist, irgendwie an Nachbarn zu verschenken, die dann aber meistens sagen, ja, kannst du uns, aber man hat, weiß so nicht, ob die es dann wirklich verkochen oder ob sie es nur mitleidig wegwerfen. Oder man packt alles in sein Auto ein und fährt es irgendwie stundenlang durch die Hitze oder Kälte oder wie auch immer irgendwie durch die gesamte Republik. Also ist für mich das Schönste, am Abend vor der Abreise alles zu verkochen, was im Kühlschrank ist. Und das sind die köstlichsten Essen. Da habe ich hier noch was Kleines gemacht und dann habe ich hier noch was. Und guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Und dann da. Das hatte ich nicht mehr, dafür habe ich aber dann das gemacht. Oh.
Ich fühle das total. Ich liebe es. Und es gibt mir so eine innere Befriedigung, wenn ich weiß, ich habe so gut eingekauft im Urlaub, dass ich wirklich alles bis auf die letzte Käsecke aufgegessen habe, ohne zu viel, ohne über den, also so richtig, das ist großartig, ich liebe es, total, verstehe total, was du meinst, herrlich.
Ich mach's auch dann sogar, ich habe hier nochmal, warum ist denn hier Parmesan drüber, sag ich, ja, wir hatten ihn noch, ja, aber hier schmeckt Kuchen. Wirklich kein Parmesan dazu, doch, den essen wir jetzt aber. So, ja. Also, was für eine gute Entscheidung du getroffen hast, bei Masked Singer mitzumachen. War dir das vorher klar? Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Leute verkleiden sich als irgendwas Absurdes und singen dann und dann muss man stundenlang rumraten und man sieht nichts und so und hinterher gucken es Millionen. Ich musste gerade wieder die schreckliche Schlagzeile lesen. Masked Singer übertrifft erneut, denn sie wissen nicht, was passiert. Wir laufen ja immer gegeneinander. Und da dachte ich mir so, aua, 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 aua. Ihr habt die jungen Leute vom Fernseher, die wir eigentlich wollen. Wusstest du von Anfang an, dass das so erfolgreich wird?
Also lustigerweise war das, als ich das gelesen habe, dass das kommt nach Deutschland, dachte ich so, oh, da will ich unbedingt mitmachen. Aber wie? Ich kann nicht singen. Ich habe keine Ahnung von Musik. Wie komme ich da rein? Und dann kam die Anfrage, ob ich im Ratepanel sitze. Nee, es kam, glaube ich, erst die Anfrage, ob ich da singen möchte. Witzig. Und dann kam die Anfrage, ob ich im Ratepanel sitzen möchte. Und dann dachte ich, ja, wie gesagt, ich bin ja kein Musikprofi. Also was bilde ich mir ein, über die musikalische Leistung von anderen zu urteilen? Nein, darum geht's nicht. Es geht ums Raten. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich. Dass es allerdings so gut geht und dass ich so viel weiß, es ist ja wirklich unnützes Wissen, sind wir mal ehrlich. Also es sind ja alles Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht braucht für das tägliche Durchkommen durchs Leben. Aber es ist echt witzig, weil es macht plötzlich Sinn, dass ich all diese Dinge lese und Menschen stalke. Natürlich nur innerhalb dieser 6 Wochen, in denen die Sendung läuft, auf sehr legale Art und Weise. Aber es ist sehr, sehr ulkig.
Aber jetzt mit den Erfahrungen aus diesen ganzen Staffeln, weißt du ja, als Sängerin wärst du da auch gut aufgehoben.
Geht so, ja. Ja, man muss da schon Tricks anwenden. Also ich ziehe immer total den Hut vor den Amateurinnen, die da mitmachen und eben nicht, es ist, die Mischung macht's einfach. Also es ist toll, wenn da die Profis mitmachen, ist aber auch toll, wenn da Leute mitmachen, die eben normalerweise nicht auf der Bühne stehen und singen.
Also wann immer ich Leute interviewe, es ist ja jeder Zehnte, der zu mir, sag ich mal, in die Sendung oder irgendwo hinkommt, war dann auch schon bei Masked Singer. Unter anderem zuletzt hat mir Wayne Carpendale erzählt, wie perfide seine Frau Annemarie die Nummer durchgezogen hat. Ich glaube, für ProSieben oder so, danach die Show über Masked Singer zu moderieren und gleichzeitig Teil der Show als Verkleidete zu sein. Also das war schon ziemlich krass.
Also Annemarie hat wirklich den Vogel abgeschossen, weil sie wirklich mit einem Pokerface dann immer wirklich 5 Minuten nach dem Auftritt da tak, 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 tak auf ihren High Heels da so rein. Und jetzt hier bei Red. Großartig. Also ich weiß bis heute nicht, wie sie das hingekriegt hat. Sensationell. Wahnsinn. Wahnsinn.
Wenn du selber auftreten würdest, als welches, hast du irgendeine, du schreibst ja auf deiner Webseite, du bist ein Einhorn.
Ja, hatten wir schon. War Franzi von Almsig. Hat sich damit für mich erledigt.
Tatsächlich.
Ja.
Okay. Ja, dann Zweihorn.
Nein, es wäre ja auch zu offensichtlich. Also bei Einhorn würde ja, also es gibt ja ganz viele Masken, die dann im Vorfeld vorgestellt werden, die dann auch sofort mit meiner Person assoziiert werden und auch Freunde mich kontaktieren und sagen, bist du diesmal unter den Masken? Interessant, das bist doch du. Ja, und daher, also ich kann es natürlich jetzt nicht verraten, weil die Option besteht, natürlich traue ich mich wirklich irgendwann mal und habe den Mut und bin dann unter den Masken. Das wäre schon echt sehr cool, diese Erfahrung zu machen.
Ja. Auf jeden Fall. Also alle
finden
es toll,
dass du dabei bist.
Ja, und das war so lustig, weil meine Managerin sagte, du, die wollen ja immer, dass du bei Masked Singer dabei bist, aber müssen wir gar nicht, weil du bist sowieso die ganze Zeit im Gespräch, also können wir uns diese 6 Wochen Auftritte auch sparen und du bist einfach die ganze Zeit immer unter den Genannten, da ist bestimmt Barbara Schöneberger drunter und am Ende bin ich es dann halt nicht, das hat aber dann auch schon jeder vergessen, aber ich war praktisch 5 Wochen irgendwie mit dabei.
Absolut, auch diese Staffel wieder, obwohl wir dann auch natürlich immer auf das Parallelstudium hingewiesen haben, warst du natürlich auch immer bei uns.
Ja, ich find's schön. Ich würde ja auch mal bei Let's Dance mitmachen. Du warst Dancing on Ice, gell?
Dancing on Ice, ja, auf Schlittschuhen. Ja.
Boah, krass, aber spinnst du?
Ja.
Ja. Nee, aber jetzt mal ehrlich, wie kann man denn bei Dancing on Ice auf Schlittschuhen? Da hat man ja schon, beim Gedanken hat man ja Schmerzen.
Ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Akquise reingefallen, weil man mir damals gesagt hat, man bekommt einen Profi an die Hand und der macht das so, dass das alles irgendwie geht. Was natürlich überhaupt nicht gestimmt hat. Ich meine, ich habe mir die Hand gebrochen bei dem Ding und irgendwie Leiste und was weiß ich, war danach ja wirklich Schrott. Aber es war trotzdem, also ich habe meine große Liebe zum Schlittschuhlaufen entdeckt und dadurch, dass ich ein Ballettstipendium hatte und eben gefährliche Sportarten wie Schlittschuhlaufen und Skilaufen nicht machen durfte als Kind und Teenager, war das natürlich total toll, das nachzuholen. Und das, als sich dann meine Beine entknotet hatten, hat das ja wirklich gut funktioniert und es ist einfach ein total schöner Sport.
Ja, ja, trotzdem. Aber ich habe da so einen Respekt davor. Also auch nur 10 Zentimeter vom Boden abzuheben mit diesen Kufen da an den Füßen. Echt
brutal.
Ich hatte
immer Angst, dass ich meinen Partner umbringe mit den Kufen. Ja. Weil man ist ja dann teilweise kopfüber und dann denkt man, wenn ich jetzt mein Bein irgendwie falsch, dann schlitze ich dir doch hier die Handschlagader auf und so. Also man hat in den seltensten Fällen ja um sich Angst, sondern tatsächlich auch um den Partner.
Um den Partner. Bei Let's Dance müsste man keine Angst haben und ich habe am Wochenende wieder die Chance gehabt, kurz mit Massimo Sinato zu tanzen. Ganz ehrlich, Judith, Entschuldigung, Ruth, da bin ich, wieso komme ich jetzt auf Judith, da bin ich leicht anfällig beim Thema Massimo Sinato.
Ja, ist das dein erotischer Traum?
Nein, gar nicht. Wirklich gar nicht. Aber wenn der, sobald Musik läuft, greift er ja zu. Ja. Und dann, unglücklicherweise war seine Ehefrau Rebecca auch dabei, aber die haben dann getanzt. Dann hat er zwischendurch auch mal mit mir getanzt und ich muss dann so an mich halten, weil ich bin dann so begeistert, wenn der mit mir in so einen Cha-Cha-Cha einfädelt. Und ich muss sagen, ich bin da so der weich wie Butter, ja, wie ich mich da so ins Geschehen einbringe. Fantastisch. Aber da würde ich wirklich gerne mal 3 Monate frei haben.
Ja, mach doch. Also geht nicht? Willst du nicht? Doch.
Ich spreche mal gleich mit denen hier vom Radio, ob die da was für mich tun
das
können.
Dein Telefon steht nicht mehr still. Wenn es Jan Hofer geschafft hat, schaffst du es, glaube ich, auch. Also so gerade
Jan Hofer. Ich habe Jan Hofer, als er hier war, im Gespräch gefragt, wen hast du zuerst gefragt, ob du mal bei Let's Dance mitmachen sollst? Und so, und dann sagte er, meinen Arzt. Weil ich dachte, er sagt mein Sohn oder meine Frau oder meine Ex-Frau oder meine Managerin, mein Arzt. Und dann hat der Arzt gesagt, also in der Hüfte kann es nur flexibler werden, versuch's einfach und verletz dich nicht. Und dann ist er ja aber glücklicherweise auch sehr früh erlöst worden, glaube ich, oder?
Ja, er hat aber auch alles getan, um sich nicht zu sehr zu bewegen, muss man sagen.
Ja, ja, gut. Aber ich meine, also wer jetzt in Jan Hofer den heißblütigen Flamenco-Tänzer gesehen hat, der hat einen schlechten Blick.
Es hätte passieren können. Man weiß ja nie.
Absolut. So, machst du Ferien demnächst?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Doch, so ein bisschen. Also so Kurzferien tatsächlich. Ja.
Schön. Stadt?
Das heißt Schönberg tatsächlich, wo wir hinfahren. Nicht Schöneberger, sondern Schönberg in Tschechien. Und das ist tatsächlich eine Reise so ein bisschen zu den Wurzeln unserer Familie.
Ach, wie schön.
Ja.
Die Moschners aus Schönberg.
Nee, nicht ganz. Bei also nicht die Moschners, sondern geht weiter weg und ist auch tatsächlich eher mährisch und nicht tschechisch. Aber es ist sehr kompliziert bei mir in der Familie wegen des Jüdischen. Deswegen ist das alles irgendwie durcheinander. Aber wir, wir haben da einen Cousin in der Familie, der da wahnsinnig fleißig ist und recherchiert und guckt und da kommen sie dann quasi aus aller Welt und dann machen wir da Mähren in Anführungszeichen unsicher. Und
ach, das
bin
ist ja
schon
super.
Ganz gespannt, ja.
Wer demnächst in der Gegend ist, kann ja mal gucken, wie Rolf Moschner familiär so richtig durchdreht. Ruth, dann zurück ans Jurypult, sag ich mal.
Sowas von.
Schön, dass du bei uns warst, obwohl die, Tonqualität angeblich nicht so gut gewesen sein soll. Ich fand die inhaltliche Qualität, auf die es ja nun mal wirklich ankommt, die war ganz hervorragend.
Absolut.
Vielen
Total.
Dank.
Es war mir eine Freude.
Ruth Moschner! Ach Gott, was würde ich der Ruth gern die Wohnung einrichten? Die braucht Hilfe, hat sie gesagt.
Das stimmt.
Hat sie gesagt.
Vielleicht zweites Business für dich.
Ja, du wirst
drittes, viertes.
Das sollte mein erstes Business werden.
Ja?
Das Geld anderer Leute auszugeben für deren Wohnung, das wäre
das
mein absoluter Traum. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und nächste Woche gibt es ein neues Gespräch an dieser Stelle. Wir wissen noch nicht, wer es ist, wird eine große Überraschung. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dann. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de